Ja, guten Tag, Herr Schindling. Ich begrüße Sie zu unserem Gespräch und ich bin gespannt, was wir da Schönes an praktischen Sachen zu erfahren bekommen.
Tag, liebe Frau Müller, auch ich freue mich, damit wir mal endlich alles aus uns heraus schmeißen, was so schon lange dort verstaubt gesammelt worden ist. Ne?
Ja, ich habe sie jetzt mal eingeblendet. Das sieht man auch noch, wie man sie finden kann.
Ja, prima.
Ja, ich habe sie ja entdeckt in diesem Kongress von dem Herrn Zeidler. Und da haben sie über diese Megalithsteine gesprochen.
Richtig, ja.
Und da habe ich auch schon viel darüber gehört. Aber Sie sind ja nun Praktiker. Sie haben da Erfahrung und Wissen, ganz viel Wissen scheinbar, was man früher damit gemacht hat und warum die so viele Kreise bilden und so weiter. Stonehenge und so, ist ja allen ein Begriff. Mich faszinieren die ja immer, wenn die so einen Tee bilden. Wenn sie entweder alleine einen Tee bilden oder zwei und dann drüber noch einen Stein. Das ist für mich sozusagen eine Art Keimbildung für einen großen Wirbel, der von
Ja,
Stein.
gut, das ist das berühmte Kreuz, nicht?
Ja,
Was
aber
wir
es muss
hier kennen.
oben muss das größer sein.
Ja. Also wir haben ja das Kreuz, und zwar das nicht das christliche Kreuz, sondern das gleichschenkliche Kreuz, nicht? Und wenn Sie das, wie auch das Zeichen, was hinter Ihnen hier, was ich da hinter im, Ihrem Hintergrund sehe, das ist auch ein Baum, ja, aber man könnte daraus auch ein Kreuz sich denken mit einem Kreis darum herum. Und wenn ein Kreuz ein Kreis darum herum hat, ein gleichschenkliges, dann ist es am energiestärksten und macht auch genau das, was alle Steinkreise und alles eben in dieser Richtung macht, zieht kosmische Energie an, ja. Weil es einen Wirbel erzeugt. Der Wirbel wird immer erzeugt, wenn man ein göttliches Konstrukt baut. Und zwar göttlich heißt in diesem Fall mit göttlichen Zahlen. Das ist zum Beispiel die Pi, das Pi oder der goldene Schnitt, nicht? Mit 1,6. Dann die Wurzel 2, das sind alles göttliche Zahlen. Wenn man die benutzt für Durchmesser, für Anzahl, für eine Größe, für und so weiter, dann ist man schon ein kleines Stückchen weiter in der Konstruktion eines Wirbels.
Ja.
Der klassische Wirbel eigentlich ist ja der vom Reich, nicht? Ich will Ihnen den mal zeigen. Der ist also ein Balkenwirbel. Ich halte den mal eben hier in die. Kann ich's, jetzt kann man es gut sehen, ja.
Ja.
So. Das ist der Balkenwirbel vom Reich und das sind 9 Balken, etwa 2,20 Meter lang. Und diese 9 Balken sind so aufeinander gelegt, wie eben ein Wirbel nachher funktionieren soll. Und dieser Wirbel, der geht bis in die Atmosphäre, also etwa 12 Kilometer nach oben, und bewirkt dort, dass die dort vorhandene Energie nach unten gedrückt wird.
Wahrscheinlich
Und
gesagt.
man kann diese Energie dann hier unten eben messen und die wird normalerweise verteilt im Kugelumfang für Mutter Erde. Je nach Stärke und Größe, bei den Bienensiebensternen zum Beispiel ist das 4,2 Kilometer im Durchmesser, im Kugeldurchmesser wird diese Energie verteilt. Und
Wie sind Sie auf die Größe gekommen? Wie hat man sowas ermittelt? Mit den 4,2 Kilometern?
Da gehen sie mit dem Fahrrad, bin ich gefahren, in eine Richtung nach Süden und habe alle 100 Meter gemessen mit der Route, ob hier noch die Wirkung vorhanden ist des Siebensterns. Und dann hat er immer Ja gesagt. Und nach 4,2 Kilometer war Ende. Da war keine Wirkung mehr von dem Siebenstern. Mhm. Nicht? Also Siebenstern ist also auch wieder ein göttliches Konstrukt mit sieben Bienenvölkern oder sieben Steinen oder sieben, ich habe auch sieben Holzdimmen zum Beispiel gebaut. Hier, das könnten Sie hier nochmal auf dem Bild sehen. Diese Holzdimmen da im Hintergrund.
Ja.
Ne?
Aha.
Die sind genau im Kreis aufgestellt. Wichtig dabei ist immer, dass der erste Stein oder Holzdimme oder was Sie jetzt nehmen oder Bienenkasten, dass der 6 Grad abweicht von Nord. Weil Aha. wenn der genau im Norden steht, dann funktioniert das nicht. Das hängt mit dem Erdmagnetfeld zusammen. Das Erdmagnetfeld hat auch etwa rechts und links vom Nord, etwa 4 Grad rechts und links, hat es einen toten Winkel sozusagen, wo nichts passiert. Darum müssen diese Konstrukte immer außerhalb dieses toten Winkels stehen.
Das ist eben,
wenn man 6 Grad nimmt, dann ist man immer auf der richtigen Seite, entweder nach Ost oder nach West. Nicht? Und das ist ganz typisch, das stammt nämlich von den Kirchen. Wenn Sie mal eine Kirche ausmessen, dann werden Sie immer sehen, dass die nie genau nach Osten steht, sondern immer ein bisschen abweicht in ihrer Konstruktion. Und die Baumeister und die Historiker sagen, ja, die konnten früher nicht so genau messen und darum haben die Kirchen nicht so genau da nach Osten eben hingestellt. Aber das war eben einfach darum, damit die Kirche aktiv wird, nicht? Damit darin die Energie arbeiten kann. Und wenn das nicht ist, dann ist die Kirche eben tot und dann geht da auch keiner rein. Nicht?
Es ist wie so ein Schwenkeffekt. Da muss ein bisschen Bewegung drin sein, etwas schlackern muss das Ganze. Damit
ja,
das in Gang
ja. ja, richtig, genau. Mhm.
Vielleicht hat es auch mit dem Nordpol zu tun, dass du die Öffnung ist nach Innererde. Und dass
da gibt es ja verschiedene Theorien. Diese Öffnung ist ja etwa 800 Kilometer im Durchmesser, nicht? Und da ist eben die Frage, ob das damit zu tun hat, dass das Magnetfeld der Erde dadurch eben da so einen toten Winkel hat. Macht gut sein, nicht?
Also der Durchmesser ist, glaube ich, 2000 Kilometer und die Dicke ist 800, die war von oben nach unten.
Ja,
also das ist sehr spannend. Das wollte ich Sie auch fragen, wenn man so einen Steinkreis baut, wo man da anfangen muss. Wo einer
ja, also ich will Ihnen das mal zeigen. Ich habe mal hier einen auf meinem kleinen Gartentisch aufgebaut. Da bin ich spazieren gegangen und habe 6 Steine mir in die Tasche gesteckt. Ja. Von unterwegs, ja. Dann bin ich nach Hause gekommen und habe den ersten Stein eben da nicht genau nach Norden, sondern so ein bisschen nach rechts, also nach Osten gelegt. Den zweiten dann bei 5 Steinen, man muss mindestens 5 Steine haben, also 4 geht nicht. 5 im Kreis, nicht? Und einen in der Mitte. Das heißt also 6 Steine braucht man immer. Wenn man mehr hat, umso besser, umso stärker wird die Energie. Wenn man größer baut, umso stärker wird es.
Und der goldene Schnitt steckt ja im Fünfer-Eck. Deswegen braucht man den.
Auch, ja, genau. Bei 4 funktioniert das nicht. Ne? So, und dann legt man die Sehne, sollte man eigentlich vorher berechnen. Nicht? Und dann kann man das sehr genau legen. Vor allem, wenn Sie die Steine vergraben. Dann ist es ganz wichtig, dass die Abstände alle stimmen. Nicht? Je genauer man eine solche Anlage baut, desto besser ist der Erfolg.
Ja.
Also je dicker die Steine, je größer der Durchmesser, je genauer die Maße eingehalten werden, das bringt alles Energie, nicht?
Ja, jetzt habe ich noch eine Frage. Gibt es da, ich habe in Steinkreisen gesehen, sogar glaube ich auf Ihrer Webseite, dass die immer abwechselnd stehen mit einem oberen,
dickeren, Plus und Minus.
Und dann ein anderes mit dem spitzen oberen Ende.
Plus, das ist Plus und Minus. Ja. Weil solch eine Steinanlage stellt sich von alleine ein, wenn es so große Steine sind. Also ich will mal einen Steinkreis zeigen mit großen Steinen. Das ist hier ein 4000 Jahre alter Steinkreis in da unten Beutin, nicht? Bei Rostock da oben. Und die sind ziemlich ähnlich. Also da ist es nicht so genau eingehalten, dass man oben und unten einen dicken oder dünnen Stein hat, sondern die stellen sich dann von alleine ein. Aber wenn man Straßenpflastersteine nimmt, ja, die also irgendwo ausgegraben sind, wo eine Straße stillgelegt worden ist, die sind ja mit Eisenreifen früher befahren worden. Und wenn man einen Stein mit Eisen, also mit dem Hammer, beklopft, dann wird dort, wo man geklopft hat, die Plusseite sein. Mhm. Und die andere wird dann die Minusseite sein. Wenn man also jetzt Pflastersteine aus irgendwo beim Händler kauft und die waren schon mal irgendwo in einer Straße, dann muss man darauf achten, dass man die immer umgekehrt dann plus, minus, plus, minus, plus, minus, wenn man die verwendet für so einen Steinkreis, dann auch setzt. Nicht? Mhm. Sonst funktioniert das nicht richtig, weil die schon vorprogrammiert sind. Nicht? Andere Steine, so große, wie ich eben gezeigt habe, die sind nicht vorprogrammiert. Da muss schon einer mächtig geklopft haben, damit das also wirklich dann irgendwo Plus oder Minus ist. Ne?
Und die sind ja auch platt gefahren, deswegen wahrscheinlich auch.
Ja, sicher, die Pflastersteine sind platt gefahren, klar. Also man geht nach Fibonacci zum Beispiel. Und Fibonacci wäre ja 3, 5, 8, 13, sind ja auch alles ungerade, nicht? 21, ja, ja. Darum... Wenn es transzendente Zahlen sind, wie Fibonacci oder wie Pi oder wie der goldene Schnitt oder so, dann werden Sie immer ein gutes Ergebnis bekommen. Wenn Sie aber diese Zahlen nicht einhalten, im Durchmesser oder in der Anzahl oder so, dann werden Sie immer schlechtere Ergebnisse bekommen. Das geht auch, aber nicht gut, nicht?
Hm. Das ist das völlig klar? Das müssen Primzahlen sein, möglichst, ne? Fibonacci noch besser. Aber wenn man jetzt immer abwechselt, T und V und T, und das geht ja nur bei geraden Zahlen auf. Wenn man aber jetzt die ungeraden, da kommen ja dann am Ende irgendwo eine Stelle, wo man dann nicht das Gegenteil hat. Und wo ist das eventuell? Ist das dann auch im Nordosten?
Das stellt sich nämlich von alleine ein. Da braucht der Mensch nicht eingreifen. Der braucht nur eingreifen, wenn er solche Pflastersteine hat, die vorprogrammiert sind.
Nicht? Das ist doch jetzt, wenn er baut. Wenn der Mensch was baut, muss er sich doch überlegen, wo mache ich jetzt den dicken rein, der oben dick ist, und wo den anderen. Die bleiben ja bei großen. Die Form ändert sich ja dann.
Aber auch diese Steine richten sich nachher nach der Formation. Also ich hatte Ihnen ja gerade diese alten Steinkreise mal gezeigt, hier so, da sehen Sie es sehr gut, ja. Nicht? Die mögen unten ein bisschen dünner, dicker sein und oben ein bisschen dünner. Die haben oben alle eine Spitze, nicht? Also das macht man eigentlich nicht, dass man einen Steinkreis baut, der jetzt oben dick und unten dünn hat. Nicht? Man nimmt dann lieber Steine gleichmäßig und die richten sich selber ein, plus minus. So Aha. Wie die stehen im Kreis, richten die sich ein.
Aber auf Ihrer Webseite habe ich so einen gesehen, wo das wunderbar abwechselnd positioniert wird.
Ja gut, weil der Mensch...
Beim anfängt. Der mit dem dicken oberen Ende, der fängt als erster an und dann geht das dann natürlich runter und dann ist das irgendwie so ein Wechsel. Das sind schon Subwirbel eigentlich, die Steine.
Ja gut, ja, das ist natürlich denkbar, das ist alles richtig. Nur dann würden die wahrscheinlich keinen ungeraden Steinkreis bauen, nicht? Die würden immer gerade Steinkreise
machen. Da kommt eine Art Eingang dadurch raus. Da kommt eine Stelle, wo sich gleiche begegnen.
Ja.
Interessieren, müssen die nach unten sein oder nach oben mit der Spitze? Und dort ist der Eingang, wo Sie sagen, im Nordosten gehört der Fersenstein hin. Und das könnte sein, dass dort dieser Flaschenhals, der da immer zu sehen ist. Für mich ist das nämlich ein Chakra, diese Öffnung, wo der Fersenstein kommt. Da hängt wieder seitlich ein neuer Eingang dran, ein neuer Wirbel. Das ist wie unsere Nase oder wie unser Mund, der hängt am Torus des Kopfes, hängt hier wieder neue Wirbel dran. Und das sind so Wirbelkreuzungen, wo die miteinander verhakt sind und das bauen die einfach nach mit ihren Steinkreisen.
Ja, das gut, okay, das verstehe ich. Das verstehe ich.
Und deswegen klappt das dort auch mit dieser Informationsweitergabe, was Sie da erzählt haben, über den Fersenstein als Ausgang. Das ist wie wir mit unserem Chakra eine Kommunikation beginnen mit Energie.
Ja, also ich zeige Ihnen mal so einen Fersenstein, damit das überhaupt jemand versteht, was das ist. Und zwar, das ist auch ein alter Steinkreis hier. Und da kann man in Tornsberg, in Schleswig-Holstein, und da kann man gut diesen einen großen Stein da hinten sehen. Das ist also der Fersenstein. Und diese gesamte Energie, die jetzt hier erzeugt wird, gebündelt wird, die geht nicht im Kugelumfang zur Mutter Erde, sondern die geht dahin, wo der Fersenstein steht. Und wenn man dahinter noch einen baut, in Sichtweite, der kann 2-3 Kilometer weg sein, dann geht die Energie weiter dahin. Und so machten die das früher, dass sie die Energie zu ihrem Tingplatz leiteten, wo heute die Klöster stehen. Und wenn noch ein, wie in Rostock, so ein alter Steinkreis dort vorhanden ist und der auch noch funktioniert, dann kann das Kloster davon profitieren, was heute auf dem alten Tingplatz steht.
Ja, das ist dann wie bei einer Kanone die Öffnung. Ja? Der Kreis ist sozusagen, der Kreis erzeugt die Energie und dort geht sie dann raus.
Ja.
Wie bei einer Energiekanone.
Ja, und richtig.
Den nächsten Stein später wird es dann noch einmal weitergeleitet. Das ist
richtig.
Dann
und die weiteren Fersensteine können auch krumm und schief stehen, nicht? Also in verschiedenen Winkeln stehen. Das spielt gar keine Rolle. Die suchen sich den Fersenstein, wo die Energie herkommt. Nicht?
Ich möchte aber wetten, dass diese Steine, die man da hintereinander stellt, dass die aus demselben Steinbruch sein müssen. Dass die total die gleiche Herkunft haben, um resonant zu sein.
Gut, das ist gut möglich, da kenne ich mich nicht aus, aber das ist ja auch sehr verständlich, nicht? Ja.
Ja.
Dass die zu einer Familie gehören. Nicht?
Das passt dann wieder zur Quantenphysik, wenn man da solche Experimente macht, Kohärenz und so weiter.
Ja, also man kann das sehr schön auch als Modell sich selber bauen. Man kann ja so einen kleinen Steinkreis hier auf dem Tisch bauen, dann ein Fersenstein, noch einen Stein und noch einen Stein und dann da, wo der Arbeitsplatz ist, da hat man dann wunderschöne Energie. Und man dürfte das natürlich nicht zum Schlafplatz legen, weil dann kann man nicht schlafen. Nicht?
Ja, und das müsste jetzt auch noch rausgefunden werden, funktionieren diese kleinen Steinkreise eben besser, wenn man die aus einem großen erzeugt hat, den man zerteilt hat oder so.
Man kann die mit Kleiderhaken machen. Ich habe also einen Steinkreis hier mir gebaut. Da habe ich ein Brett genommen, ein rundes Brett und lauter Kleiderhaken drauf gemacht, nicht? Ringsrum. Und in der Mitte auch einen und einen Schaltstein. Und mit dem Schaltstein kann man ja die gesamte Anlage positiv schalten, negativ schalten oder neutral schalten.
Ja, das heißt, erklären Sie das hier nochmal. Das haben Sie so schön erklärt in dem Vortrag. Der kommt doch in die Mitte, ne?
Wer?
Der Schaltstein.
Nein. Der kommt entweder auf die Nord-Süd-Achse oder auf die Ost-West-Achse.
Aber in der Mitte des Kreises.
Nein, nicht in der Mitte, sondern in zwei Drittel des Radius zum Beispiel. Wenn der Radius 6,50 Meter ist, dann kommt der Schaltstein von der Mitte aus in 2 Meter, 4,60 Meter ungefähr. Nicht? Also auf zwei Drittel sollte man den legen. Dann ist er am stärksten. Aber man kann den auch außerhalb legen. Man braucht den nicht unbedingt in den Steinkreis legen. Aber im Steinkreis ist er am wirkungsvollsten. Nicht?
Offenbar irgendwie wieder irrationales Verhältnis. Ne? Goldener Schnitt oder irgendwas anderes, drei halbe, könnte schon sein.
Ja. Na. Also ich habe es ja so hier bei den Bienen gemacht und das funktioniert wunderbar. Jetzt ist der Schaltstein auf negativ. Das heißt, die Bienen sollen jetzt nicht Nektar einsammeln. Nicht? Und im Sommer sollen sie positiv Nektar einsammeln. Da müssen sie arbeiten. Nicht?
Da werden sie dann aktiviert.
Ja, ja.
Gut, da kann man ja auch irgendwie Menschen in einem Sanatorium beruhigen und so.
Ja, schauen Sie mal, ich habe ja das Gleiche schon fabriziert, und zwar, schauen Sie mal hier, und zwar in einem Krankenhaus.
Ja.
Da habe ich fünf Steinkreise außenrum gelegt.
Ja.
Und wenn man außenrum die Steinkreise legt, dann wird die Energie nicht im Kugelumfang verteilt, auch nicht, wenn Fersen, ist ja kein Fersenstein dabei, sondern diese fünf Steinkreise schicken jetzt ihre Energie nur auf dieses Gelände, was eingekreist ist.
Mhm.
Und so kann man also auch wunderbar ein großes landwirtschaftliches Betrieb mit Steinkreisen außenrum belegen. Und kann dann sehen, dass dort die Bovis-Einheiten, das heißt also die Energieeinheiten der Frucht, wesentlich stärker werden. Und es ist eigentlich klar, dass der Landwirt dann nicht mehr mit so viel Dünger und so viel Pestiziden arbeiten muss, weil ja Energie vom Himmel dazukommt. Und er braucht die Energie, die er jetzt dort zuführt, nicht mehr. Nicht? Ich habe das also ausprobiert in meinem Gemüsegarten und kann das hier mal zeigen. Steinkreise. Wo haben wir das denn hier? Ja. Und in dem Gemüsegarten ist also wirklich so, dass die Bovis-Einheiten sollten ja mindestens 6.500 sein, diese Energieeinheiten, damit man davon aufbauende Kräfte herausziehen kann und Lebenskräfte. Ja. Und wenn das unter 6.500 ist, dann wird man etwas hinzugeben müssen von seiner eigenen Energie. Und ein normaler Salat oder Kohlkopf aus dem Garten ist eigentlich immer unterhalb dieser 6.500 Bovis-Einheiten. Aber mit Steinkreisen außenrum wird er eben, wenn Sie das mal hier so sehen, so ein Steinkreis außenrum, hier haben wir so ein nicht? Fünf Stück, man kann da natürlich auch 12 Stück legen oder 21 Stück legen, je nach Kapazität und Kraft, die man hat und da einbringen will. Nicht? Aber je mehr, umso besser.
Und ist das jetzt gerade Nord-Süd ausgerichtet, dass diese Eisspitze jetzt nach Nordost ging? Habe ich das richtig gesehen?
Ja, das ist richtig. Die Eisspitze geht nach Nordost, das ist richtig, genau.
Ja. Okay, gut.
Weil auch hier ist natürlich das Magnetfeld sehr, sehr entscheidend, nicht? Und wenn das außerhalb der, oder wenn das Magnetfeld also nicht sauber beachtet wird, dann hat man eben wenig Energien.
Kann man da auch was falsch machen? Angenommen, Sie legen jetzt das Ei andersrum rein. Was passiert denn dann?
Nein, Sie können das auch nach Westen legen. Das spielt keine Rolle. Westen oder Osten, nur nicht genau nach Norden oder genau nach Osten. Nicht? Das ist die Krux. Weil genau im Norden oder genau im Osten ist eben eine Todzone, eine magnetische Todzone. Und die sollte man bei solchen Konstrukten nicht verwenden. Nicht?
Das ist ja auch die Achse zur Galaxis eigentlich. Ne? Die ist dann im Süden.
Ja.
Es ist sozusagen eine viel höhere Strömung.
Ja.
Also feinere, ja, die weiter weggeht und auch wahrscheinlich mit der Lebenskraft mehr zu tun hat, als das, was wir als Gravitation hier kennen.
Naja, aber nachdem also diese Steinkreise bei mir im Gemüsegarten dort eingebuddelt worden sind, seitdem habe ich eben Tomaten mit 20.000 Bovis-Einheiten, nicht? Salat mit 8.000 Bovis-Einheiten, wo vorher 150 waren, nicht?
Also, und wo haben Sie die Steine hergeholt?
Ja, hier, alles, was hier rumliegt. Der nächste Bauer, der schmeißt doch die ganzen Steine an Feldrand, nicht? Da brauchen Sie nur mit der Schippkarre hinfahren und sich die holen. Oder in jedem Bach sind Steine, nicht? Oder es liegen immer überall Steine rum auch, nicht? Normalerweise kickt man die ja weg, nicht? Dann liegen die irgendwo im Wald.
Hm. Und wie ist das, wenn man jetzt einen Garten hat, der am Hang liegt? Funktioniert das auch am Hang?
Genau so. Hang ist das Gleiche. Kein Problem. Wir haben Bienen 7 Sterne am Steilhang gebaut und die haben auch gleiche Ergebnisse.
Aber die stehen natürlich, die Bienen ist mir klar, dass die senkrecht stehen, aber die Steine muss man trotzdem am Hang senkrecht stellen, ne? Oder?
Ja, natürlich, denke ich. Nein.
Also, wo will ich alles wissen? Es gibt doch Möglichkeiten, wo man was falsch machen kann. Wo man
das ist richtig.
Den Hörbel erzeugt, der andersrum dreht, der das dann schlechter macht.
Ja. Also, falsch machen kann man immer, indem man nur 4 Steine nimmt. Falsch kann man immer, wenn man keine transzendenten Zahlen nimmt. Falsch machen kann man immer, wenn man genau auf Nord liegt oder genau auf Ost liegt. Das sind die schweren Sünden und dann haben sie eben keinen Erfolg.
Okay. Ja, das war mir ziemlich wichtig eigentlich.
Wirbel, schauen Sie mal. Ich habe mal hier einen solchen Wirbel mitgebracht.
Ja.
Typischer Wirbel. Schauberger hat das ja auch sehr intensiv beschrieben. Und ich will Ihnen nochmal sagen, wie früher die Kraftwerke gebaut wurden, neben den bisher bekannten Steinkreisen, die ja wirklich Kraftwerke sind. Nicht? Und solch ein Kraftwerk, ich zeige das mal hier im Bild, das funktioniert auch heute noch. Ich gehe da mal wieder ran. Das sind die berühmten Steinsarge, so nennt man sie. Mit einem Seelenloch vorne. Ein Steinsarg oder Hünengrab, so wird es auch benannt. Und wissen Sie, wie die da mit Energie gemacht haben? Da haben sie in die Mitte einen Quarzstein gelegt. Dann haben sie mit dem Geist, also man kann das heute noch mit dem Willen machen, die Energie, die dort vorhanden war, angeregt, nach rechts verschoben, nach links verschoben, nach rechts verschoben, nach links und immer schneller, immer schneller, immer schneller, immer schneller, bis dieser Wirbel, der sich darin erzeugt, so stark ist, dass er vorne aus dem Loch rauskommt. Dann kommt vorne Energie aus dem Loch raus und das schwingt immer weiter, das hört nicht auf, ja, wie so ein Perpetuum mobile. Ne?
Wissen Sie, dass so ein Laser funktioniert?
Ja, und dann haben sie da vorne natürlich auch kleine Löcher gebaut. Und, oder eine Düse dran gemacht und dann ein bisschen Sand dazu und dann konnten sie Steine schneiden damit oder wie ein Laser, nicht? Oder sie konnten polieren, nicht? Oder sie konnten eben diese Energie verwenden, um damit Antriebe, ich habe ja darüber geschrieben, über frühere Magnetschwebebahnen oder Implosionsschwebebahnen und diese Antriebe für diese na, ich möchte mal sagen, Fahrzeuge, die wurden so gebaut. Nicht? Und darum haben wir ja auch so viele Steingräber oder Hünengräber, wie wir sind. Und wenn Sie dann mal kontrollieren, von Nord nach Süd, das ist also hier so eine Zeichnung, wo ich versucht habe, die vorhandenen Hünengräber mal aufzuzeichnen. Und Sie werden sehen, die sind alle in der Reihe. Das heißt also, daran sieht man ganz deutlich, dass immer wenn Energie gebraucht wurde, wieder ein neues Kraftwerk gebaut wurde. Und wenn es übers Meer geht, also nach Schweden oder so, wo heute die Fähren fahren, da wurden zum Beispiel 40, 50 solche Hünengräber alle nebeneinander gebaut, um genügend Energie zu haben, um übers Wasser zu kommen.
Interessant. Jetzt eine Frage noch einmal zu Ihrem Steinsarg, was Sie vorhin sagten. Dieses Foto, was Sie mir gezeigt haben, da war der oben offen oder ist der auch geschlossen? Diese Steine.
Die Steinsarge, die sind alle hundertprozentig zu, nicht? Das war also ja, die sind ja 4.000-5.000 Jahre alt, nicht? Die Menschen, die haben natürlich da überall reingeguckt und haben ihre Kirchen da rausgebaut und so, also da ist nichts mehr so, wie das früher war, nicht?
Hat das was mit den Dolmen zu tun?
Ja. Nicht? Dolmen ist was Ähnliches.
Aber die Dolmen haben auch immer oben einen Deckel, die sind oben größer. Die
immer
sind
zu, immer zu. Nicht?
Ja, aber
wurden natürlich von den Menschen auch benutzt, um darin zu sterben. Es gibt ja auch diese Anastasia-Version, dass ihre Urgroßmutter da in so einem Dolmen gestorben ist. Nicht?
Und die ist extra rein, die hat sich lebendig da rein. Gesetzt.
Ja.
Und sogar als jüngerer Mensch, die hätte noch nicht sterben brauchen, aber die wollte dort irgendwie ihren Geist festhalten, um dann für das Dorf verfügbar zu sein.
Ja, um den Menschen, den Müttern zu zeigen, wie man sein Baby stillt. Weil das scheint etwas ganz Wichtiges zu sein, dass das Baby eben die Muttermilch mit einer Idee bekommt, die sozusagen heißt, oh, du bist ganz prima und du bist ganz groß und die Welt, die steht schon und die wird immer noch besser und der liebe Gott hilft uns und so. Nicht? Mit diesen Gedanken muss die Milch beaufschlagt werden, damit das Kind eben besonders gut wird. Nicht? Und das hat diese Großmutter von der Anastasia in dem Dolmen eben festgehalten. Und wenn man da heute hingeht, dann kann man sich das da wieder anhören. Nicht?
Ja, weil die ist noch da. Die hat das
reingeschaut. Die Großmutter ist noch da, ja. Also die Seele von ihr. Nicht?
Ja, ja. Und sie wird dort auch gehalten, weil sie das sonst könnte sie das wahrscheinlich nicht. Da gibt es ja ganz viele Erzählungen, auch hier in dem Buch von der Elisabeth Heich.
Ja, kennen Sie auch. Nicht?
Ja, die wurde ja durch so eine Einbalsamierung dann festgehalten an ihrer Leiche.
Ja.
Wasser mehr aus Versehen. Aber die wurden ja auch immer in Steingräber festgehalten. Also
natürlich.
Ja. Interessant ist eben bei den Dolmen, dass da die Oberseite größer ist, damit diese Wirbel feststeht. Da hat er dann den ständigen Sog und kann nicht irgendwie gestört oder abgeschaltet werden.
Ja.
Da gibt es keinen Dolmen, der das nicht hat, der nicht oben breiter ist.
Ja.
Ja, und dieses Loch, da ist auch interessant, ne? Das haben die Dolmen auch.
Das brauchen die. Ist das Seelenloch, da kommt also dann die konzentrierte Energie kommt denn da raus, ne? Aus dem Loch.
Ja, genau, das ist wirklich.
Da kann man eine Düse vorsetzen und dann wird das immer kleiner und dann wird das so scharf, dass man damit eben, wie gesagt, schneiden kann, ne? Steine schneiden kann oder so.
Ja, Laser.
Implosion anstatt Explosion. Nicht? Ja. Und diese Quarzsteine, die kann man heute noch überall finden. Unsere Computer sind ja auch auf Quarzen aufgebaut. Nicht? Also das System kannten die früher schon und wussten genau, was da läuft. Nicht? Es gibt heute noch die berühmten Keltenschanzen. Wenn man sich eine solche Keltenschanze mal anschaut, ich bin also hier mal auf einer gewesen in wenn Sie hier gucken, das ist wie ein Fußballplatz auf dem Hohen Meißner bei Kassel. Und da sind, weil Sie vorhin von dem Eingang sprachen, am Eingang noch zwei Quarzsteine vergraben. Die kann man muten, ja. Und diese Quarzsteine sind dafür da, um die Energie dort einfließen zu lassen oder ausfließen zu lassen, um den Antrieb für das Fahrzeug, was dort gelandet oder gestartet ist, zu bewerkstelligen. Und diese großen Fußballfelder, die sind 4.000-5.000 Jahre alt, nicht? Und die gehen von Mitteldeutschland bis zum Mittelmeer, quer durch Frankreich. Durch Fluchaufklärung haben die Wissenschaftler festgestellt, dass solche Plätze etwa 4.000 Plätze in Richtung Mittelmeer durch Frankreich und Süddeutschland laufen, nicht? Und in Norddeutschland hatten die anscheinend ein anderes Prinzip mit Magneten. Und dort sind das also diese Straßen, die ich vorhin gezeigt habe, nicht? Mit eben diesen Hünengräbern oder Dolmen, nicht? Und das beruht alles auf dem gleichen Prinzip. Energie von oben holen und hier bündeln und dann verarbeiten, nicht?
Obwohl das vielleicht gar nicht technisch unbedingt genutzt werden muss. Es kann ja auch für die Gesundheit sein, dass man da Plätze hat, wo man sich dann wieder regenerieren kann.
Ja, man sagt sogar, dass es für das Wetter sehr wichtig war, dass dort eben immer schönes Wetter ist. Weil die haben diese Fußballplätze auch ausgegraben, etwa 6 Meter tief ausgegraben, und haben dann verschiedene Schichten in den Platz eingebracht. Mhm. Das heißt also, das muss eine riesige Arbeit gewesen sein früher, nicht? Da hat man also erstmal Sand gebracht, dann hat man Humus gebracht, dann hat man Granit gebracht und alles verschiedene Elemente, nicht? So dass dort eine große Energie auch vorhanden gewesen ist. Und die kann man auch heute noch messen, nicht?
Waren bestimmt Geräte, wie der Wilhelm Reich sie dann nochmal entdeckt hat.
Ja, ja.
Die Akkumulatoren, dass man da
richtig
festhalten kann. Und das konnte bestimmt auch die Gravitation ausgleichen, wenn man das dann
anmacht. Ja, ja, ja,
ja. Ja.
Nicht nur, das weiß eben keiner. Die Geschichte sagt Keltenschanze dazu. Und weil die Kelten wollten sich verteidigen mit diesen Plätzen, aber das ist ein Unsinn, nicht? Man kann sich auf einem geraden Fußballfeld nicht verteidigen. Da ist man ja, wird man ja angegriffen von jeder Seite, nicht?
Ja.
Und diese Plätze sind auch wunderbar mit einer starken Mauer außenrum. Und so eine Trockenmauer, man kann das also sehen, die sind 4.000-5.000 Jahre alt, nicht?
Mhm. Das sind eigentlich solche, was wir in der Technik haben, in der Halbleitertechnik, solche Dioden oder Transformatoren oder sowas. Wir haben die in Mikro haben wir die nachgebaut.
Und wenn Sie da rübergehen über so einen Platz, dann finden Sie auch eine Peilantenne, ziemlich in der Mitte. Da muss ein starker Quarzstein vergraben sein, der also dieses Signal für das Peilen dort verteilt. Und wenn so ein, ja, ich sage mal, so ein Objekt da, so ein Fahrzeug eben ankam, dann musste das ja auch da richtig landen, nicht? Das konnte ja nicht irgendwo landen, im Wald oder so, sondern musste auf diesem Fußballplatz landen, nicht? Und dafür ist da heute noch eine Peilantenne. Man kann das also wunderbar muten.
Hm? Ich wette, dass die sogar heute noch benutzt werden könnten.
Möglich, ja.
Raumschiffe, die dafür einen Sensor haben, die finden das dann.
Ja, also gerade dieser Platz da auf dem Hohen Meißner, der ist auch ganz, ganz platt. Also da ist wächst nichts, wahrscheinlich durch diese vielen Schichten, die da aufgeschüttet sind, nicht?
Durch die Ströme, da kommt ja viel Energie raus. Es ist einfach nicht gesund genug für die Pflanzen. Ich habe das auch schon entdeckt, dass man wo dann die Bäume so auseinanderwachsen, die Mitte ist
ja.
leer.
Ja.
Da kommt so viel Energie raus, dass kann kein Keim am Leben
ja.
bleiben.
Ja. Also die Forst hat versucht, da Bäume anzupflanzen, Fichten oder so, aber das wird alles nichts Richtiges, nicht?
Ja. Hm. Ist oft verständlich.
Ja.
Das ist der Beweis dafür, dass da Energie rauskommt. Das sind ja diese Kraftplätze.
Ja. Ja.
Und da soll man eben nicht leben, dort soll man sich vielleicht therapieren oder mal einen Abend verbringen oder so. Aber sehr gesund ist das nicht auf die Dauer.
Nee, bestimmt nicht. Man kann vielleicht Kraft tanken, nicht?
Ja. Mhm. Wie mit jeder Therapie. Im Übermaß ist sie giftig.
Ja, ja.
Mhm. Ja.
Also mal, ich habe auch noch mal eine Konstruktion hier, wie man einen Verstärker bauen kann. Indem man einfach eine Spiralantenne, eine Doppelspiralantenne baut.
Ja.
Und ich habe solche Antennen in Nord, Süd, Ost, West bei dem Siebenstern aufgestellt. Aus 5 mm Kupferdraht, eine Innenwicklung, eine Außenwicklung, alles zusammengeschweißt, sodass das also ein sehr schöner, ich möchte mal sagen, Energiebündel gibt, nicht? Und die habe ich aufgestellt im Dreieck von 3,14 Meter. Das heißt, die Seitenlängen dieses Dreiecks haben 3,14 Meter.
Mhm.
Und
die stehen aber jetzt zwischen den Bienen, zwischen den...
Außerhalb der Bienen, ja.
Aber nicht in der Mitte dazwischen, sondern auch
wieder... Nicht in der Mitte, In der Mitte habe ich noch Steinkreise zusätzlich vergraben. 7 Steinkreise.
Also volle Power. Also,
ja, ich zeige noch mal so ein Bienen-Siebenstern. Hier, das ist ein sehr schöner in Österreich. Nicht?
Ja.
Mit 7 Bienenkästen und einem Stern mit Blumen gelegt. Also ist sehr schön. Und hier sehen wir mal einen solchen 7-Stern. In einem Waldstück.
Mhm.
Nicht? So.
Ja.
Nicht? Und da ist eben ganz wichtig, dass der erste Bienenkasten nicht genau im Norden steht, sondern so ein bisschen abweichend. Nicht?
Ja. Und hier wird eben nicht die Steinenergie genommen, sondern die Bienenenergie, die biologische.
Natürlich, weil die ist wesentlich stärker. Schauen Sie mal, da sind 350.000 Seelchen, nicht? Bienenseelchen. Und das bringt natürlich 10-mal mehr, als wenn Sie da einen toten Stein hinstellen. Nicht?
Der Grebennikow hat das ja mit Ameisen entdeckt.
Ja.
Er hat über so einem Ameisenhaufen geschlafen, der war unterirdisch und es ist ihm gar nicht gut ergangen dabei. Und dann hat er angefangen, das zu untersuchen und ist auch auf angekommen. Er war ja sowieso ein
Insektenforscher. Ja.
Aber die Felder hat
ganz wichtig ist vielleicht noch zu beachten, dass es ja eigentlich kein 7-Stern ist, sondern ein 8-Stern. Und der 8. Bienenkasten, das ist der Erbauer oder der Betreiber, der Imker.
Mhm.
Und der ist in der Mitte. Und wenn der nicht funktioniert, dann funktionieren die Bienen auch nicht. Wenn der aber in Ordnung ist und die göttlichen Einheiten berücksichtigt und auch selber danach lebt, also kein Säufer ist oder sonst was, dann funktioniert das auch. Wunderbar.
Also
dieser Betreiber nicht mehr da ist, dann geht da auch nichts mehr. Nicht?
Die Herzverbindung zu allen Kästen gehört dazu und das hält den ganzen Stern zusammen.
Ja, ja. Hm.
Wir haben ja durch unsere Chakren bilden wir ja solche Energieschläuche aus zu allen möglichen Dingen, an denen wir hängen. Und das ist der Fakt bei so einem, dass der an seinen Bienenstöcken hängt.
Mhm.
Und deswegen funktioniert das auch.
Ja, ja. Und eben sehr interessant, dass man auch Energien leiten kann. Also diese ganzen Energien, die wir hier erzeugen, über Bienen-Siebensterne, über Steinkreise, die gehen über Leihlinien, kommen die erstmal hier nach Ratingen. Und von hier aus werden sie auch wieder über eine Leihlinie nach Horn zu den Externsteinen geleitet. Und von da gibt es ein uraltes Externsteindreieck, was der Herr Machalet mal entdeckt hat. Und dieses Externsteindreieck befördert Energien, die dort bei den Externsteinen ankommen, weiter nach Gizeh und zu den Kanaren. Und von dort geht die Energie weiter rund um die Welt in einem etwa 100 Kilometer breiten Energiestreifen und beliefert alle alten Kultstätten.
Mhm.
Und diese Energiestraßen lagen eigentlich brach bis 1950, 60 oder so. Da war ja Krieg vorher und Unruhe und so. Und da gab es das nicht. Also Bienen-Siebensterne gab es ja überhaupt erst seit 50 Jahren oder so. Vorher gab es sogar keine. Und Steinkreise, natürlich die alten, stehen noch, die noch in Gang sind. Aber es sind ganz wenige eigentlich nur wirklich funktionierende, nicht? Und darum ist diese ganze Geschichte jetzt erst wieder in Gang gekommen, nicht? Durch diese ganzen Bauten mit Bienen-Siebensternen, mit Steinkreisen, mit Wirbeln, mit Trojaburgen, nicht? Dann mit Labyrinthen, also achten, es ist was ganz Wunderbares, nicht, um Energie zu sammeln. Lemniskate, ja. Und so kann sich eigentlich jeder, der heute ein bisschen spazieren geht oder so, kann sich überall einen kleinen Steinkreis bauen, nicht? Im Wald oder zu Hause oder im Keller oder nur nicht unterm Bett, weil dann kann er nicht schlafen, weil diese Energie natürlich recht stark auch zeitweise ist, wenn das alles richtig gebaut ist. Nicht? Aber auf dem Küchentisch geht das wunderbar. Nicht?
Wie ist denn das mit der Qualität vom Material? Wir haben ja Steine, das sind ja aus Silizium, SiO2.
Je stärker, je mehr Masse, desto stärker ist die ganze Sache. Wenn ich also Luftballons nehmen würde, da würden wir kaum Energie bekommen. Wenn wir aber jetzt Holzklötze nehmen, ist schon ein bisschen. Und wenn wir dann Steine nehmen oder Metall nehmen würden, würde das noch stärker werden. Wenn wir jetzt Edelsteine nehmen, dann haben wir nochmal Verstärkung von etwa 100, nicht? Ich habe also eine ganze Menge Edelsteinkreise schon gelegt und gute Erfolge gehabt. Nicht?
Meine Frage war immer Richtung Richtung Material. Holz ist ja aus Kohlenstoff. Und das müsste ja dann auch eine andere Art von Schwingung sein, die aufbauen. Also eine andere Wellenlänge oder so. Silizium ist das eine, das ist das, was man gut transportieren kann rund um die Erde, weil die besteht aus Silizium. Und da haben wir ja auch die ganzen Gitter, die Hartmann-Gitter und so, wo dann die Leerlinien meiner Ansicht nach auch bloß so in den Hauptadern sind. Ja, das ist oft gebaut ähnlich wie im Organismus, unser Blutsystem, aber hier ist es so wie ein Gitter, weil diese Wellenlängen dazwischen stimmen müssen. Das sind ja diese 2,5 Meter oder die 10 Meter beim Bänkergitter. Da gibt es ja dann irgendwo, je nachdem, wie die Gebirge liegen, dann diese Leylinien, die dann wie die Nulllinien sind oder was, ich weiß es nicht genau. Wie bei einer klassischen Klangfigur wird das über die Erde gehen. Und das sind jetzt so zusätzliche künstliche Bahnen, die man da installiert hat, um was zu ändern an dem natürlichen Verlauf. Ich habe auch mal gehört, dass diese Pyramiden eigentlich dafür da sind, den natürlichen Verlauf zu ändern, also zu stören.
Zu den Leihlinien. Leitlinien sind von Menschen, vom menschlichen Willen gelegte Energielinien. Sie sind nicht natürlich. Überall da, wo ein Mensch einen Willen in diese Organisation der Leitlinie bringt, kann er eine solche erzeugen. Und die alten Kirchen haben immer Wasseradern. Jeder Geomant, der durch so eine Kirche geht, findet da eine Wasserader und da eine und da eine. Das ist alles von menschlichem Willen vor dem Bau oder nach dem Bau dort hineingelegt worden, um dieses Gebäude oder diesen Platz zu harmonisieren. Also diese Energielinie von hier, von Ratingen nach Horn bei den Externsteinen, die ist auch mit einem Willen gelegt worden, weil das gab es vorher nicht, nicht? Damit eben diese Energien der Bienen, sieben Sterne, nicht verloren geht, sondern dass die gesammelt wird hier in Ratingen und von hier aus dann zu den Externsteinen nach Horn transportiert wird. Ja. Und das ist mit dem menschlichen Willen passiert.
Ja, gut. Aber es kann ja auch sein, dass hier Energiestrukturen auf der Erde da sind, die eben von Außerirdischen auf sich hingesetzt wurden, damit wir nicht mehr die natürlichen haben.
Ja, genau. Das ist, die haben ja auch einen Willen, nicht? Das ist das Gleiche.
Ja, und deswegen kann man die nicht immer bloß verstärken, wenn man merkt, dass es vielleicht gar nicht so gut war, was da
auch
passiert.
Auch richtig. Ja. Also da fischen wir noch sehr im Dunkeln, nicht? Weil es ist keiner eigentlich der das einen genau sagen kann. Man müsste das alles im Einzelnen dann untersuchen. Nicht? Man kann ja viel muten und die Kinesiologie gibt uns recht gute Ergebnisse und man muss das alles untersuchen. Nicht? Dafür brauchen wir auch Sie, nicht, Frau Müller.
Und es gibt ganz viele Bücher, wo Leute berichten, dass sie geistliche Eingebungen haben, da und da hinzufahren und da sich hinzustellen mit ihrem Körper, vielleicht bei einer Kirche oder in einer Kirche, die wie ein Stöpsel auf so einen Wirbel gesetzt wurde, um ihn anzuhalten, um diesen Wirbel wieder rauszulassen, dass er wieder starten kann. Die werden jetzt losgeschickt, seit 20 Jahren. Wie heißt sie? Ach, ist egal. Andermal.
Ja. Es gibt so viel Bücher und wer weiß, was irgendwo in den Büchern richtig ist und was so ein bisschen richtig ist und was falsch ist.
Die sind auch aurasichtig. Die machen das auf Anweisung, das kriegen die irgendwie eingegeben und dann können die vermeiden gucken, ob es geklappt hat, ob jetzt diese Wirbel steht. Und manchmal ist es nicht genug gewesen, dann müssen sie es normal machen.
Oder Sie kennen ja auch die Version, dass zum Beispiel Lorbeer und so auch seine ganzen Eingebungen nicht von oben bekommen hat, sondern von unten. Also von der dunklen Seite, nicht?
Darum,
wer kann das immer entscheiden? Das weiß ich auch nicht, ob diese ganzen Bienensachen oder Steinkreise oder was ich jetzt erzählt habe, bei mir nicht auch von irgendwo einer undefinierbaren Seite gekommen ist. Nicht?
Das wissen wir nie. Ja.
Ist technisch möglich.
Ja. Da müssen wir ganz vorsichtig sein.
Ja.
Wie man es prüft, wahrscheinlich an den Ergebnissen, ob es uns hilft oder nicht.
Ja. Ein Thema, was mir ja ganz besonders im Herzen liegt, ist eben, was wir da schon mit den Dolmen und der Anastasia so ein bisschen beleuchtet haben, dass wir ja in Zukunft Lehrer brauchen, die nicht nach dem alten System selber gelernt haben, sondern Lehrer, die nach einem neuen System, nämlich nach einem göttlichen System, arbeiten. Und wenn Sie heute mal in eine Schule irgendwie gucken oder Diskussionen hören oder so, da kommt der liebe Gott, der Schöpfer, überhaupt nicht vor. Mhm. Das kennen die gar nicht. Dabei ist das eigentlich das Allerwichtigste. Und wir sollten Lehrer wieder bilden, die den Gott an die erste Stelle setzen. Wenn wir das schaffen, dann bekommen wir auch eine Gesellschaft, die positiv und lustig und fröhlich, unbeschwert durchs Leben gehen kann. So wie es jetzt läuft, ist es meiner Ansicht nach...
Es wird gar nicht so schwer sein. Wir haben ja gelesen in den Büchern von der Christa Jasinski, dass seit 2009 nur noch Kinder inkarnieren, die vedisch aspektiert sind. Die also vedisches Wissen mitbringen aus früheren Leben und auch diese Talente.
Aber wenn die Kinder wieder gebrochen werden durch unsere jetzigen Lehrer und Professoren, dann sind sie eben gebrochene Weise. Ja, nicht?
Die sind schwer zu brechen. Das ist eine ganz andere Art von Kindern wie früher.
Ja. Ja, schön wäre es, wenn es von alleine geht, ja. Würde ich mich freuen. Aber wir müssen auf jeden Fall das wissen und müssen uns darum kümmern, dass wir wieder Lehrer bekommen, die mit einem neuen Wissen behaftet sind. Nicht? Unsere ganzen göttlichen Gesetze, die wir eben auch besprochen haben, nicht? Die müssen bei denen wieder voll inkarniert werden. Nicht?
Ja, die müssen Fähigkeiten haben, diese Sachen nicht bloß im Kopf zu verarbeiten, sondern selber zu fühlen und auch zu sehen vielleicht, diese ganzen Energien, mit denen umzugehen, damit sie das den Kindern beibringen, wie man das lernt, nicht bloß alles in der Theorie.
Ja.
Diese praktischen Dinge, deswegen rede ich mit Ihnen, weil Sie da hervorragend ein Vorkämpfer und ein Wissender sind, die noch selten sind jetzt, also die sich zumindest zeigen, ich weiß nicht, wie viele es noch gibt, mit denen man bloß noch keinen Kontakt bekommen hat.
Ja, weil die natürlich auch alle vorsichtig sind. Ich sagte Ihnen ja schon, man wird dann angegriffen, natürlich, ohne dass man merkt, woher das eigentlich kommt. Kein Arzt kann da helfen, dann muss man sich selber helfen. Nicht? Und das lässt sich eigentlich nur helfen, indem man sich mit Gott verbindet. Nicht?
Ja.
Weil der hilft immer.
Mhm. Ja, die eigene Anwendung, die bringt dann auch Kraft.
Ja.
Ja. Und da braucht man nicht unbedingt so einen Stern oder so einen Steinkreis.
Das nee, ist nee, nee, das braucht man nicht.
In der Lage.
Ja, ja. Aber das wäre eben für diese Steinkreise eben besonders für Mutter Erde gut. Weil schauen Sie mal, Mutter Erde wird doch geschändet bis aufs Letzte. Nicht? Überall wird abgebaut und wird Öl verschmiert und die Meere sehen schlimm aus und so. Und die Mutter Erde braucht eben Energie. Und wenn wir der helfen mit Steinkreisen, dann können wir sagen, wir haben es eigentlich auf der richtigen Seite gemacht. Nicht? Alle andere Energie für uns selber, gut, die ist dann mehr Abfallprodukt. Aber Mutter Erde braucht es. Da kommen wir gar nicht drum herum.
Ich denke mal eher, die Steinkreise, da hat man schon am Telefon gesprochen, die sind sowas wie Transformatoren.
Ja.
Also der Planet bekommt schon durch diese Magnetfeldflüsse jede Menge Energie, aber die wird irgendwie in die falschen Wege geleitet. Genau durch solche Sachen wie diese und so. Da ist ein Netz drüber, was weg muss. Und das können die Steine dann auf natürliche Weise mehr so in die biologische Struktur führen.
Richtig.
Dieses Netz ist was Unnatürliches, was wir da haben.
Ja.
Das ist aus Dreiecken. Und ich denke schon mal, dass hier das Material der Steine die Ursache für den Wirbel ist, der sich dann mit großen Feldern wieder verbindet.
Richtig, ja.
Und nicht bloß jetzt, ja, wird was eingefangen, was die Erde bekommt. Die bekommt das sowieso, aber sie bekommt es in einer anderen Struktur.
Ja, ja.
So sehe ich das jedenfalls.
Hm.
Die biologische... Also wenn wir gar nicht da wären und niemals was passiert wäre, hätten wir hier eine völlig andere Landschaft. Also nicht jetzt optisch, sondern energetisch.
Ja.
Ist zu viel passiert.
Ich meine, es ist ja ganz, ganz einfach, wenn man einen Galgenplatz mal misst, was dort für Energie ist und dann ein ein Windmühlenplatz misst, was da für Energie ist, nicht? Das ist wie Tag und Nacht. Nicht?
Mhm.
Und wenn Sie auf einem Windmühlenplatz einen Steinkreis bauen, dann wird er wesentlich mehr Energie erzeugen können als auf dem Galgenplatz, nicht? Da wird er vielleicht gar nichts erzeugen können.
Ja. Weil über Raum und Zeit, über Zeit eben, ist noch alles drin, was dort passiert ist.
Ja, ja.
Hm. Naja, ich kenne so einen Fall, da wohnt eine Frau in einem Haus, wo eine Flascherei war. Die ist schon lange weg, aber die Bude ist noch voll von Geistern.
Ja, 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 ja.
Oder auch über Kneipen und so findet man das oft. Hm.
Richtig,
ja. Da die Verstorbenen immer noch hingehen.
Ja, ja.
Sollte man nicht wohnen. Hm.
Nein. Also ich will noch mal eben kurz zeigen, hier dieses Buch Neue Schule und Er. Er ist dabei eben Erziehen zum Er, den Schüler zu ihm, den Schöpfer hinziehen. Ja, zum Er hinziehen, den Schüler. Und da ist also ein bisschen beschrieben, was man vielleicht heute machen kann. Dann haben wir hier eben den Wien. Der Bienen im Siebenstern, wo beschrieben wird, wie man diese Bienen dann aufstellt und wie diese Leihlinien alle funktionieren und wie der Energietransport funktioniert. Und dann gibt es hier ein Buch, das heißt Allkraft. Das heißt, die Kraft, die im All ist, die wird auf die Erde transformiert, nicht? Und dann gibt es noch ein Buch hier, das heißt Steinkreise helfen Mutter Erde. Nicht? Da ist so ein Steinkreis und die helfen Mutter Erde. Und diese Literatur, da ist eigentlich alles ziemlich klar dargestellt, was wir eben besprochen haben. Nicht?
Ja, die haben sich schon, sind alles Bücher von Ihnen.
Ja, 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 ja.
Warum erfährt man sowas nie?
Tja. Weil es wird eben verschwiegen, nicht? Die Dunklen wollen natürlich das nicht, dass das publik wird. Und das wird auch nirgendwo, wenn eine Zeitung darüber schreiben würde, dann schreiben die das als esoterisch und das ist ganz schlimm und der Mann, der spinnt und so weiter. Nicht? Ich habe schon so Zeitungsberichte gehabt, nicht? Ich kenne das.
Ich kenne das auch. Auch schon den Heilpraktikern geht es so, egal was die machen, es ist ja immer
hoch. Ja. Immer verkehrt, ne? Ja.
Es hat auch keine Rolle, ob da Erfolge sind oder nicht.
Ja.
Und naja, brauchen wir nicht drüber reden, das ist allen bekannt. Und ich hoffe aber, dass sich doch in der Zukunft da was ändert. Dass das jetzt
da wird ganz bestimmt sich was ändern. Weil schauen Sie mal, wir sind ja seit 2019, im September, sind wir Lichtplanet geworden. Und auf einem Lichtplaneten, da gibt es kein schlechtes, dunkles mehr. Nicht? Das ist ja Licht. Und es ist einer der letzten Planeten überhaupt in unserer Welt, der zum Lichtplaneten aufgestiegen ist. Und wir sind es jetzt. Und da kann nur das Licht siegen. Das geht nicht anders.
In den Talos-Büchern stand was von 3000 befallene Planeten, die es da noch gegeben hat vor 30 Jahren, die jetzt erst befreit worden sind. Also das ist, oder noch in der Befreiung stecken.
Ja, ja.
Da sind wir nicht die Einzigen.
Ja, ja.
Und deswegen musste das auch abgewartet werden.
Ja.
Da hätte man vor 400 Jahren vielleicht mal was verbessern können, aber dann hätten die anderen das Problem gehabt. Das wurde alles sozusagen auf einen Termin orchestriert, der jetzt abläuft. Wo ich auch denke, wir haben jetzt einfach so eine Art Zykluswechsel, wo das leicht geht, wo man einfach abwarten musste, wie wenn jemand auf den Winter wartet oder auf den Sommer für bestimmte Aktionen. Ne? Hm, hm. So ist das jetzt auch gewesen.
Ja, wir müssen viel Geduld haben, nicht? So ohne Geduld und Spucke fängt man keine Mucke, nicht?
Gut. Ja. Dann danke ich Ihnen für das heutige Gespräch.
Danke. Wir können das gerne wiederholen, wenn wir genug Stoff in uns geladen haben. Dann werden wir vielleicht noch mal ein bisschen zusammenkommen. Ne?
Ja.
Freut mich immer.
Machen wir jetzt erstmal Schluss. Vielen, vielen Dank.
Gleichfalls.
Gut.
War sehr schön. Und ich hoffe, dass wir diese schwere Wende jetzt bald überstehen werden. Nicht? Man sagt ja, also Dezember ist noch einer der schwierigsten Momente und dann wird es wieder Licht. Nicht? Werden wir abwarten.
Ja, das ist die Frage. Das habe ich letztes Jahr schon gedacht. Langsam bin ich pessimistisch, ob die nicht noch ein Jahr brauchen.
Ja.
Weil es wurde so viel für den Oktober angekündigt, was nicht gekommen ist. Vielleicht ist das doch für den nächsten gewesen. Also das ist alles nicht sicher. Da bin ich inzwischen sehr stark skeptisch geworden. Aber was sind schon 2 Jahre, 3 Jahre in Bezug auf die vielen Jahrtausende?
Und es gibt ja die gute Version, wir alle warten darauf, dass sich nun was ändert. Aber wann das ist, weiß nur der liebe Gott selber.
Ja, viele behaupten ja, es hängt von uns ab. Ich glaube es nicht ganz so sehr, weil hier zu viel vergraben ist, was wir auch geistig nicht wegschaffen können, was wirklich weggearbeitet werden muss.
Ja.
Hier muss aufgeräumt werden.
Ja.
Und das dauert eben, das ist leider viel.
Ja.
Ja, das kann der kleine Mensch, also ich traue das uns nicht zu, dass wir das wirklich alleine geschafft hätten. Ohne Plan, ohne Hintergrund.
Ja.
Sagen wir mal, Aktion ohne Vorbereitung, die jetzt 30 Jahre läuft oder so, oder vielleicht noch länger. Ja.
Also, schön, dann, gute Aussicht, wir werden es schaffen, nicht?
Gut. Vielen, vielen Dank.
Schönen Dank, gleichfalls. Ja.